Habt ihr schon mal von Business Wargaming gehört? Was hier so martialisch klingt, ist eigentlich ein super spannendes Instrument für die Strategiearbeit. Und darüber spreche ich mit Professor Dr. Pero Micic. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights und ich habe heute ein super interessantes Thema bei mir, weil es geht um Strategiearbeit und Wargaming und dafür habe ich den Professor Dr. Pero Micic bei mir, der dieses Thema in Unternehmen durchführt und was das ist und wer er ist und was sein Unternehmen macht, das erzählt er uns am besten selbst. Hallo Pero.
Hallo, guten Morgen.
Ja, dann leg mal los. Wer bist du und was machst du?
Ich bin der, der sich ganz früh begeistert hat für die Idee der Früherkennung von Drohungen und Chancen. Ja, als Student.
Bist du die dunklen Ecken gegangen, um die Uni einmal rum, Bahnhofsviertel, oder?
Als Student habe ich mich einerseits für Unternehmertum begeistert. Ich wollte unbedingt immer selbstständig sein. Und zum anderen hat mich dieses Thema strategisches Radar fasziniert. Das war damals, war 91, als ich die ersten Projekte gemacht habe, eher ein theoretisches Thema. Viele Professoren haben viele Artikel darüber geschrieben und einige Riesenunternehmen haben ein bisschen was gemacht, weil sich das dann so gehört. Aber so wirklich praktisch verwendet war es noch nicht. Es gab auf der anderen Seite die Zukunftsforscher und die, in der Regel Amerikaner, haben dann Szenarien oder Megatrends aufgestellt. So, und ich wollte immer unternehmensnah sein und deshalb habe ich das Zukunftsmanagement genannt, also Foresight und Strategie für Unternehmen und Unternehmerinnen. Und so war die Future Management Group die erste private Foresight-Firma im deutschen Sprachraum, zumindest damals. So, und was machen wir heute? Heute haben wir die Mission, Führungsteams zu helfen, ihr Unternehmen zukunftssicherer zu machen, also praktisch die gleiche Mission wie damals, aber eben erweitert darum, dass wir auch helfen, Zukunftsstrategien zu entwickeln, die Mitarbeiter dafür zu gewinnen und sie auch zu implementieren, umzusetzen. Dafür war ich damals bei der Gründung, wäre ich dafür viel zu jung gewesen, dass mir jemand diese Aufgabe gibt. Und heute mache ich das mit einem sehr eingespielten Team.
Ja, manchmal muss man Erfahrung einen noch ansehen. Das habe ich auch als Erfahrung gemacht. Da helfen die grauen Haare dann doch. Super spannend. Also wir haben da ja eine Parallele, weil ich nutze ja die Finance und das Controlling auch, weil ich sagen will, wir müssen ja eure Strategie messbar machen. Und dann komme ich oft an den Punkt, wo ich erstmal irgendwie merke, es gibt gar keine Strategie, zumindest keine ausformulierte Strategie. Ja. Und als wir gesprochen haben, du auch erzählt hast, was du machst, kam das Wort Wargaming auf. Das habe ich natürlich schon mal gehört, aber ganz offen und ehrlich, bislang nur einen Kunden erlebt, der das auch wirklich umgesetzt hat. Und von daher, das klingt ja sehr martialisch. Kannst du kurz erklären, was das ist und wie sich das eigentlich von herkömmlicher Strategiearbeit unterscheidet?
Also ordnen wir es zunächst mal ein. Wenn man Zukunft und Strategie denkt, gibt es fünf Perspektiven. Ich kann auf die wahrscheinliche Zukunft meines Marktes schauen. Also was passiert da draußen eigentlich in den nächsten 3, 4, 5 oder mehr Jahren? Was für uns relevant ist, weil es uns dazu zwingt oder ermutigt, was zu verändern, als Bedrohungen birgt oder Chancen. Dann gibt es die Perspektive der potenziellen Überraschung, also was ist unwahrscheinlich, kann aber da draußen passieren, was wir auf dem Schirm haben sollten, aber bisher nicht da. Und dann gibt es die Perspektive der Chancen und die Perspektive der Strategie und der Ausrichtung und der Planung. So, aber die ersten beiden sind die, die sich hier den Blick nach außen richten, dass man von außen nach innen denkt, wie als würde man auf einem Segler auf das Wetter schauen und auf potenzielle Piratenangriffe. Und das Wargaming dient dazu, dass man diese potenziellen Piratenangriffe denkt, unter anderem. Dass man auch denkt, welche disruptiven Lösungen könnten uns komplett aus dem Markt fegen, schneller als wir uns das vorstellen können, weil sie uns Kunden zwar die gleiche Wirkung bieten, dies aber mit weniger Aufwand, schneller, besser, sicherer, angenehmer und uns dann aus dem Markt kicken können. So. Wichtig ist immer, dass man Business Wargaming sagt, weil sonst wird das falsch eingeordnet. Und wenn man danach sucht, dann landet man bei World of Warcraft und bei allen möglichen Dingen. Und das Wargaming ist letztlich eine Jahrtausende alte Art zu denken, nämlich sich vorzustellen, wie würden die anderen reagieren. Im Krieg ist es natürlich dann der Gegner und der Feind. Im Bereich Geschäft, im Bereich Business ist es schlicht der Wettbewerber und auch die Kunden und andere Akteure. Also man simuliert, was die tun könnten. Und man simuliert auch, wer die überhaupt sein könnten. Weil es ist ja gefährlich, nur die heutigen Wettbewerber zu sehen. Man muss sich auch die vorstellen, die kommen könnten, aber noch nicht da sind.
Und das macht es halt so interessant aus meiner Perspektive. Ich schwimme ja in der Regel meinem eigenen Saft und nehme mir in der Strategiearbeit oftmals viel zu wenig Zeit, so über den Tellerrand zu gucken. Du hast gerade gesagt, die Fünfjahresplanung, ja, die mache ich irgendwie. Oftmals denke ich, die kann ich auch ohne das Unternehmen machen, weil die schmeißen mir ein Excel-Sheet über den Zaun und ich sage, naja, wo sind denn jetzt hier eure strategischen Maßnahmen eingebaut? Ach, naja, die 10%, die gehen jetzt die nächsten 5 Jahre so weiter. Und diese Fragestellung, die betrifft uns ja jetzt gerade ganz intensiv. Ich hatte heute schon ein Meeting, wo es auch darum ging, dass eine Designagentur sich gerade fragt, wie sie denn überhaupt weitermachen soll, weil sie natürlich jetzt den totalen Druck von KI-Seite spürt, dass die Leute alle denken, sie können das selber machen. Also diese disruptive Innovation kommt ja jetzt für viele Unternehmen als KI. Die einen können es gut nutzen, aber die anderen zerstört es das komplette Geschäft. Wenn du sowas durchführst, gibt es da bestimmte Größen, Branchen, eine Mitarbeiteranzahl, wo du sagst, für die macht das Sinn oder sollte das eigentlich jedes Unternehmen machen?
Das gehört zur grundlegenden Strategiearbeit. Ob ich jetzt nun ganz alleine bin oder 100.000 Menschen führe, das ist gleichgültig. Das Prinzip ist das gleiche. Das erste ist, ich stelle mir die Wettbewerber vor, ich stelle mir vor, wie sie angreifen könnten oder wie sie auf meinen neuen Zug reagieren könnten. Dann stelle ich mir vor und arbeite aus, was die Auswirkungen wären von der Handlung und welche Chancen darin liegen für mich, das entweder zu verhindern, mich darauf vorzubereiten, mich zu schützen oder selbst anzugreifen. So, und das kann man in mehreren Runden spielen. Aber das ist so grundsätzlich einfach, dass es gar keinen Grund gibt, das nicht auch als Kleinstunternehmen zu machen. Es erweitert immer den Horizont. Man hat natürlich eine gewisse Schwierigkeit, sich selbst disruptive Dinge vorzustellen. Deshalb braucht man Anregungen, Methodik, vielleicht auch jemanden, der einen im Auftrag angreift, so wie man das ja in der Cybersecurity-Szene in der IT macht, damit man gefordert wird. Und das leisten sich dann in der Regel Unternehmen, die ein bisschen größer sind. Aber im Grunde genommen hat das nichts mit Größe zu tun.
Okay, das heißt, wir halten mal fest, und das ist ja auch immer mein Credo, vernachlässigt die Strategiearbeit nicht und eigentlich braucht ihr dafür nicht unbedingt einen externen, aber ihr solltet euch einmal diese Gedanken machen. Jetzt würde ich aber mal für unser Gespräch sagen, wir haben hier ein Unternehmen, 300 Mitarbeiter, alles Wissensarbeiter, sagen wir mal IT-Unternehmen, das bislang Software entwickelt hat und jetzt hier an der Stelle zu dir kommt und sagt, wir haben vielleicht auch diesen Podcast gehört, wir würden das gerne mal durchführen. Wie wird das ablaufen? Wen brauche ich eigentlich dafür? Damit wird es wahrscheinlich starten.
Idealerweise macht das Führungsteam, die Geschäftsleitung, der Vorstand. Da sind möglicherweise nicht immer nur Menschen drin, die besonders viel Fantasie haben.
Schön gesagt.
Aber das sind diejenigen, die das Unternehmen führen. Und deren Bewusstsein, deren Wahrnehmung der möglichen Zukünfte muss erweitert werden. Und deren Sensibilität für potenzielle Gefahren, Angriffe, Überraschungen muss verstärkt werden. Viele Unternehmen, gerade die, die sehr lange erfolgreich sind, tendieren dazu, selbstgefällig zu werden. Wir sehen das beispielsweise in unserer Automobilindustrie. Was soll uns passieren? Wir machen das seit weit über 100 Jahren und da können doch irgendwelche Chinesen oder irgendwelche Startups in so einem kapitalintensiven Geschäft uns doch gar nichts anhaben. So ist häufig die Haltung. So, und man braucht aber jemanden in diesem Team, der das initiiert, ne? Weil wenn alle selbstgefällig sind, machen die auch keinen Bock. Also startet man damit und dann ist der Prozess, wie ich ihn angedeutet habe, fragen, was ist die Wirkung, welche Wirkung wollen wir ziehen, wozu machen wir das, welche Schritte müssen wir gehen, welche Ergebnisse müssen wir arbeiten, wer erarbeitet die Ergebnisse, man kann sich die Arbeit teilen, wir können sehr viel übernehmen oder auch nur das Nötigste tun und dann geht man durch diesen grob skizzierten Prozess. Wer sind die Wettbewerber? Man denkt sich Wettbewerber aus. Also immer so Albtraumwettbewerbe, richtig starke. Und wenn die Wettbewerber von heute nicht stark sind, dann lässt man die beispielsweise virtuell fusionieren. Dann kriegen die richtig Geld und dann kriegen die eine motivierte neue Führung, die richtig Lust hat, die Branche aufzumischen. Und dann kriegen die auch einen Wettbewerber, der von Elon Musk geführt wird, mit seiner Art, Unternehmen zu denken und auch praktisch umzusetzen. Und ich meine jetzt keine politischen Dinge, sondern ich meine das, was er strategisch und operativ in Exzellenz macht. Und man nimmt sich gerne auch immer einen intelligenten, reichen und aggressiven Chinesen als Wettbewerber.
Okay, da zeigt sich dann auch schon die Realität, ne? Weil das ist das, wo wir in Zukunft mit konfrontiert sein werden. Ich fand gut, was du gesagt hast, dass man die Leute ein bisschen wachrütteln muss. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch die große erste Frage, wenn ich mir jetzt dieses Unternehmen, was ich gerade skizziert habe, vorstelle, hat das vielleicht 3 Vorstände, ist eine AG und ein Vorstand hat das Unternehmen mal gegründet. Das ist in der Regel auch der dann sagt, oh Leute, mir wird das hier langsam alles zu konzernig und zu strukturiert und zu selbstgefällig, du gerade sagtest. Ich will meine Mannschaft mal wachrütteln. Und das, so wie du es gerade gesagt hast, wäre das ja eigentlich sowas, wo man sagt, das ist eigentlich ein gutes Instrument, um diese Selbstgefälligkeit rauszuschütteln, oder?
Ja, also das ist ganz oft auch das Motiv. Bewusst machen, dass wenn wir so weitermachen, weil wir ja erfolgreich sind, und so ist der menschliche Geist ja gemacht, unser biochemischer Cocktail im Gehirn, investiert nicht dort Energie, wo er glaubt, dass es nicht nötig ist. Mhm. Wenn wir wenig Zutrauen in die Konkurrenz haben, dass die uns groß was anhaben können und auch nicht in welche, die wir noch gar nicht sehen, dann werden wir langsamer, dann werden wir bequemer, wir investieren weniger Energie, weniger Zeit, weniger Ressourcen, auch weniger Innovation, weil die geht natürlich auch auf Kosten von Rendite und damit wird es immer gefährlicher.
Jetzt hast du gesagt, da sollte sich jetzt erstmal der Vorstand zusammensetzen. Also ich stelle mir das gerade wieder bildlich vor, da sind jetzt die 3. Einer Gründer, der treibt auch das Unternehmen irgendwo mit seiner Vision, Mission vor sich her. Ja. Andere beiden sind vielleicht so ein CFO wie ich, der dann eher die Zahlen verwaltet und vielleicht noch ein bisschen gesetzter. Und dann vielleicht jemand, der Sales macht und Vertrieb. Ja. So. Kreativität. Naja, vermutlich, wenn ich an dieses Unternehmen denke, dann werden die sofort sagen, wir müssen auch unsere zweite Führungsebene dazu holen. Dann kommen nochmal 10, 15 Leute dazu. Gibt es ein Limit für dieses Spiel oder kann man sagen, nee, ich kann das im Grunde genommen, wenn ich ein Riesenkonzern bin, auch mit 300 Leuten spielen?
Ja, haben wir auch schon gemacht. Also die Regel ist schon, dass das ein erweitertes Führungsteam ist. Weil wenn man das schon macht, dann ist es unnötig, das nur jetzt auf die 3 an der Spitze zu konzentrieren. Das Erweiterte, je nachdem wie groß das ist, wenn es 12 Leute sind, ist das fein. Wenn es 25 sind, würde man überlegen, ob das ins Budget passt, auch rein zeitlich, weil es dauert dann einfach auch länger, wenn es so viele sind. Um aber die Inhalte zu entwickeln, da können wir jeden und jede einbeziehen im Unternehmen, denen wir zutrauen, dass sie sich mehr vorstellen können. Mhm. Denen wir zutrauen, dass sie nicht komplett praktisch kolonisiert sind gedanklich durch unsere Art, das Geschäft zu machen, sondern dass sie sich auch anderes vorstellen können. Entweder, weil sie ganz frisch sind, generell im Beruf oder ganz frisch sind in diesem Unternehmen und woanders aus einer anderen Branche kommen, von Unternehmen kommen, die anders denken, anders arbeiten. Mhm. Oder es sind generell besonders Kreative, das wird meist ein bisschen überschätzt, ne? Dass wir haben ja auch so Spinner und die nehmen wir dann mit. Also das ist dann zumindest mal in einem Teil der Fälle sind das oft auch Spinner, die dann nicht letztlich substanziell dazu beitragen. Aber das muss man sich im Einzelnen anschauen. Wir merken, dass es uns mit bestimmten Denkhilfen, unter anderem auch KI, leichter fällt, Angriffe zu entwickeln, auch in der Vielzahl, auch in der Tiefe, auch in der Gemeinheit, als einem untrainierten Team aus dem Unternehmen. Deshalb bieten wir das an. Also man kann das so machen, nur das eigene Unternehmen, nur die eigenen Menschen denken das und entwickeln das. Dann ist es eben, wie gesagt, weniger aufwendig und etwas preiswerter. Oder man lässt sich angreifen. So, und warum können wir das machen? Weil wir über Jahrzehnte strategische Züge gesammelt haben, die Unternehmen angewendet haben, um sich Vorteile zu verschaffen. Mit über 1000 Fallbeispielen und eben grundlegenden Angriffsmodellen, wenn man so will. Die kann man jetzt positiv verstehen, dann sind es eben strategische Chancen. Oder wenn ich die gegen mein Unternehmen kehre, dann sind es eben strategische Bedrohungen. So, und auf dieser Basis kann man eine KI mitfüttern und dafür sorgen, dass man sehr viele solche Angriffe entwickelt. Die muss man dann filtern. Viele sind dann wenig sinnvoll und wenig überzeugend, aber viele gehen auch tatsächlich ins Herz. Und das filtern wir dann nochmal mit ein, zwei Leuten von unserem Auftraggeber, damit die das plausibilisieren und sagen, wenn das unser Vorstand liest, der weiß ganz genau, dass das technisch gar nicht geht und so weiter. Und dann gucken wir nochmal, geht das vielleicht in die Zukunft irgendwann? Dann sind das solche Diskussionen.
Ja.
Also, dann haben wir einen Satz von Angriff.
Du hast eben was ganz Interessantes gesagt. Das hat mich daran erinnert, dass ich mal bei dem Ansel Grün auf einer Veranstaltung war, den als Speaker gesehen habe. Das ist ein Benediktinermönch, der auch so Management-Vorträge macht, also Impulsvorträge, sage ich mal. Und er sagte, wir fragen immer zuallererst den Jüngsten im Raum. Und das ist so ein bisschen, war gerade so ein bisschen bei mir die Parallele. Wen nimmt man eigentlich damit rein? Man nimmt vielleicht auch Leute mit rein, die komplett unvoreingenommen sind. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wenn neue Mitarbeiter kommen, sie meinen, das Rad einmal neu erfinden zu müssen. Das kann sowohl positiv sein, weil sie wirklich einen Punkt haben, den man übersehen hat. Manchmal nervt es aber auch, weil die sagen, komm doch hier erstmal an. So ein bisschen der Widerstand. Aber das fand ich ganz interessant zu sagen, nee, hört euch doch erstmal an, was der Jüngste sagt. Vielleicht hat er irgendeinen Impuls, den wir in unserem Saft gar nicht mehr sehen. Ich muss mal jetzt ganz konkret fragen. Jetzt habe ich da meine, sagen wir mal, 10 Leute. Die 3 Vorstände, meine 7 auf der 2. Ebene, wie lange müssen die denn jetzt einplanen? Die treffen sich ja wahrscheinlich nicht nur einmal beim Kickoff, wo das erklärt wird, sondern du hast eben schon gesagt, da werden ja mehrere Runden durchgespielt. Das heißt, es gibt immer einen Output aus einer Runde und dann nimmt man wahrscheinlich eine Facette raus oder gibt Unterthemen auf. Aber wie muss ich das zeitlich mir vorstellen?
Das ist flexibel gestaltbar. Es reicht schon, wenn man eine richtig gut gemachte Runde spielt, simuliert. Und dafür reicht auch, wenn man was Kleines machen will und einen Start machen will, ein halber Tag zusammen, der aber sehr gut vorbereitet sein muss und der sehr gut nachbereitet sein muss. Wenn man es optimal macht und man hat ein Unternehmen mit 300 oder ein paar hundert Mitarbeitern, das vielleicht auch verschiedene Produktfelder hat oder Lösungs- und Leistungsfelder hat, dann ist das ein Prozess, den man in 4 Wochen insgesamt, vielleicht 8 Wochen, wenn es komplexer wird, durchführen kann. Die Wochen sind ziemlich intensiv dann, entweder für uns und für den Klienten oder eben nur für uns oder nur für den Klienten. Also so differenzieren wir das, dass man eben entweder Geld spart oder Zeit spart als Auftraggeber. Und die müssen pro Woche vielleicht 2 Stunden investieren, als nur den Rest machen dann im Schnitt wir.
So, das heißt, du würdest jetzt in meinem Beispielunternehmen mit den 10 Leuten für einen halben Tag kommen und würdest sagen, wir haben da mal ein Szenario. Elon Musk zieht übrigens ins gleiche Bürogebäude ein. Der braucht keine 300 Mitarbeiter für seine Softwareentwicklung. Der hat 2 Mitarbeiter mitgebracht. Das macht er alles mit seiner KI. Und übrigens hat er auch schon vorne ein Schild hingestellt, wo ein großer Pfeil zu ihm zeigt und nicht zu euch. Das wäre mal so das Szenario. So, und dann wäre die erste Runde, wie reagieren wir darauf?
Naja, die Angriffe sich überhaupt vorzustellen, das ist schon die zweite Runde. Die erste ist, sich einen Wettbewerber zu erarbeiten. Man muss die wirklich vor Augen haben. Je nachdem, wie professionell man das machen will, ziehen wir Menschen auch T-Shirts, Kittel, Leibchen in der Farbe an, geben denen Cappies mit dem Logo, bis dahin, dass wir ihnen Namen geben, der Akteure dort. Die bei diesem Wettbewerber, leicht vorstellbar bei bestehenden, etwas schwieriger vorstellbar bei neu erdachten Wettbewerbern. Die Angriffe sind die zweite Runde und dann, was bedeutet das für uns, das ist die dritte Runde. Also wo sind die Einschläge, wie stark sind die? Was nicht gemacht werden darf, ist, was aber sehr gerne passiert ist, ach Quatsch, das können die doch gar nicht. Weil das ist dann der Fehler, den hier unsere relativ viele Unternehmen in vielen Branchen gemacht haben, Automobilzulieferer, Maschinenbauzulieferer, Maschinenbauer, Autobauer, die gesagt haben, die Chinesen können kopieren und die können produzieren, aber wir sind die Ingenieure und wir können das innovieren und wir können das denken. Und wir sehen, dass zumindest aus Sicht der Kunden und leider bei Batterien aus Sicht der Physik sie einfach besser geworden sind. Und das sind eben Dinge, die muss man als Regel verbieten, ne? Unter anderem. Und dann ist die Frage eben, wo sind die Wo sind die Einschläge, wo sind die Auswirkungen? Wo würde es wehtun? Welche dieser Angriffe wären besonders schlimm? Und sie sind ja nur simuliert. Die nächste Stufe ist dann, sich zu fragen, was können wir tun?
Ja.
Weil nur Angst machen ist ja schädlich. Mhm. Was können wir tun, um entweder zu verhindern, dass das passieren kann? Jetzt könnte man sich fragen, wie sollen wir jemanden hindern, was zu tun? Beispielsweise, wenn der Angriff darin besteht, einen bestimmten Lieferanten von uns zu kaufen oder mit einem Lieferanten einen Vertrag zu machen, der ihn daran hindert, uns kritische Rohstoffe, Bauteile, Technologien zu liefern, dann können wir das verhindern, indem wir mit diesem Lieferanten sprechen, den entweder kaufen oder dafür sorgen, dass wir einen langfristigen Vertrag haben, an den er sich auch halten muss. Dann ist die Frage, wie können wir uns schützen? Also wir können zwar nicht verhindern, aber wir können den Schaden begrenzen. Gibt es auch viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und das Dritte ist, wie könnten wir denn selbst diesen Angriff zu unserer Chance machen? Also wir kehren das einfach um. Wir machen Kampfsport, Jiu-Jitsu oder anderes, wo man die Kraft des Gegners praktisch nutzt zum eigenen Vorteil. Also, um das nochmal zu betonen, ich bin ein ganz friedliebender Mensch. Das ist mein ganzes Team auch. Hier geht es nicht um Kriegsspiele und dann sind Leute auch sensibel. Nein, so können wir das nicht nennen, weil wir haben den Krieg in der Ukraine.
Ja, ja.
Letztes Mal hatten wir schon immer viele Kriege. Der in der Ukraine ist uns nur einfach jetzt bewusster. Mhm. Und zum anderen, wir können das gerne auch Simulation dynamischer Wettbewerbsszenarien nennen. Mhm. Dann kommen aber einfach weniger Leute. Also die sind dann weniger interessiert. Wenn man das Wargame nennt, zumindest bei den männlichen Teilnehmern, ist das einfach attraktiver.
Ich hatte mal, als der Ukraine-Krieg anfing, in einer Podcast-Folge über M&A, über Kriegskasse gesprochen. Und da kriegte ich gleich ganz schlechtes Feedback, wie ich das denn sagen könnte und immer dieses Martialische. Und ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du von dem deutschen Ingenieur gesprochen hast. Weil es gibt ja da die Geschichte von VW, als sie den ersten Tesla aufgekauft haben. Und die Ingenieure haben sich angeblich die Hände gerieben, gesagt, ja, jetzt machen wir das mal auf mit unserer deutschen Ingenieurkunst. Da werden wir alles zerreißen. Und dann wurde es wohl nach Zeugenaussagen immer ruhiger in dem Raum, als die verstanden haben, dass nicht in jedem Zubauteil ein Chip hängt, sondern nur in einem kleinen Kasten und die ganze Verkabelung in diesen Kasten läuft. Und das war wohl scheinbar revolutionär neu und ganz neu gedacht. Und dann ist ihnen, glaube ich, bewusst geworden, dass sie ein Problem haben. Und was sie dann daraus gemacht haben, gut, das lasse ich jetzt uninterpretiert. Ja. Ob man gerade wieder die Rolle rückwärts macht, ob das am Ende dann immer so befolgt wird, was du mit deinem Team dann vielleicht dort auch simulierst. Das wäre ja jetzt so praktisch mal der interessante Output. Nämlich, wie ist so deine Erfahrung? Es macht ja total Sinn. Das kann ich ja bestätigen und ich würde mich freuen, wenn alle meine Kunden mal so ein Business Wargaming in irgendeiner Form machen, alleine mit dir, mit Kollegen, die das können und sich diesen Chancen und Risiken bewusst werden. Am Ende schreibe ich es dann ja auch auf Papier, aber dann muss es ja auch noch gelebt werden. Das ist ja dann so das, wo ich dann immer noch hinterherhänge und sage, so, jetzt haben wir doch eine Strategie, die müssen wir doch jetzt auch messen. Ja, vielleicht noch Häkchen dran, haben wir gemacht. Aber wie verfolgen wir den jetzt weiter? Wenn ihr sagt, ihr wollt euren Wettbewerber, ihr müsst den vielleicht kaufen, weil das ist der einzige, oder ihr müsst den stärker an euch binden vertraglich, oder ihr müsst einen zweiten aufbauen. Was habt ihr denn jetzt wirklich getan? Wie kommuniziere ich diese Ergebnisse und so, dass sie am Ende auch zu Ergebnissen führen? Oder ist das dann etwas, wo du dann wieder außen vor bist, weil Wargaming durchgeführt?
Nein, wir verwenden ja Wargaming zum einen in jedem Strategieprozess. Also in jeder Strategieentwicklung kommt Wargaming vor, ein wenig, oder eben dediziert als einzelnes Projekt, als einzelne Methode. Insofern ist das immer praktisch der erste Schritt. Also der erste Schritt ist erstmal ein Radar. Was kommt eigentlich auf uns zu? Wie stark werden die Chinesen sein? Wie sehr werden sich Robotaxis, autonome Fahrzeuge entwickeln? Weil wenn das kommt, dann sind wir als Hersteller arg in der Krise, weil dann werden immer weniger Autos verkauft, weil die nämlich nicht mehr 1,5 Stunden pro Tag fahren, sondern 15 oder 20. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist Strategieentwicklung. Der dritte, den nennen wir Teampower, also Menschen mitzunehmen, damit sie verstehen, was da draußen passiert, warum es und wozu es überhaupt Veränderungen braucht, warum wir in eine neue Ära aufbrechen müssen, wie sie selbst dazu beitragen können, wie das Ganze doch Anlass gibt zu begründeter Zukunftsfreude, weil aus Angst motiviert zu sein, ist dann doch weniger gut, auch wenn es oft auch wirkungsvoll ist. Wir brauchen beides. Wir brauchen ein bisschen Erschrecken, ein bisschen Zukunftsangst, aber im Wesentlichen muss es positive Zukunftsfreude sein, damit wir das gerne tun, damit wir Lust darauf haben, wenn man so will. So, diese Teampower ist also Kommunikation, helfen zu verstehen und helfen, seinen eigenen Beitrag zu entwickeln. Dann kommt die vierte Phase, Strategy Execution, Umsetzung, Implementierung. Das begleiten wir, sorgen einfach dafür, dass es immer bewusst bleibt. Dazu brauchen wir natürlich einen Auftrag. Also wir können jemanden zwingen, das zu tun. Und oft ist es so, dass man sagt, ja, wir machen jetzt mal das Inhaltliche und alles Weitere können wir selbst. Natürlich können wir unsere Mitarbeiter gewinnen und sicher werden wir das konsequent tun. Viele machen das auch so und bei manchen geht's dann ja nicht mehr wirklich weiter. Das liegt dann meist nicht an den Inhalten und Ergebnissen, sondern daran, dass wieder das Tagesgeschäft oder andere Ereignisse die Zeit und die Aufmerksamkeit rauben. Aber das haben wir ja immer so. Also ob jetzt so eine neue Strategie entwickelt ist, ob man eine organisatorische Transformation machen muss. Viele wissen, was zu tun ist, haben es auch schon beschlossen, aber machen es nicht, kommen nicht dazu.
Ja, also kann ich von meiner Warte aus so bestätigen. Also das Tagesgeschäft holt einen immer wieder ein und trotzdem macht es Sinn, immer mal wieder daran erinnert zu werden. So wie du gesagt hast, du musst dafür beauftragt sein, nehme ich das immer als meinen Auftrag an, auch danach zu fragen. Dann geht es zumindest ein bisschen weiter. Auch nicht in den Schritten, die man sich vielleicht vorher vorstellt, dass man da dann innerhalb von ein oder zwei Jahren komplett transformiert hat. Aber mir ist ja schon wichtig, dass wir es nicht komplett vergessen. Du hattest gerade noch gesagt Zukunftsangst. Ne? Jetzt haben wir letzte Woche auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Wir machen ja alle zwei Wochen machen wir mal so ein News und über die schlechte Stimmung im Land gesprochen. Wie erlebst du das denn in den Unternehmen und was sind denn vielleicht nochmal so Ansätze, dann auch diese Zukunftsangst positiv zu begegnen und da ja vielleicht mal Angst rauszunehmen und umzuwandeln in Taten?
Wir haben Zukunftsangst, weil wir in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben und Dinge getan oder nicht getan haben, die uns heute auf die Füße fallen. Also weil wir in der Vergangenheit kurzsichtig gehandelt haben, weil wir zu wenig die Zukunft im Sinn hatten. Wir haben das gemacht beim Rentensystem. Die Annahme war, Kinder kriegen die Leute immer. Wir wussten aber schon 1932, da gab es schon das erste Buch, das gezeigt hat, wie sich die Bevölkerungspyramide zur Spindel wandeln wird. Also mit wenigen Jungen unten. Das war zumindest mal vorstellbar. Wir haben es trotzdem gemacht, weil es eben damals für die Wahl gut war. Und wir baden es heute aus. Wir haben in der Automobilindustrie eben Tesla verlacht. Das erste Mal in einem Wargame mit einem sehr großen Zulieferunternehmen, das alle kennen, habe ich damals mit meinem Team Tesla präsentiert. Da hatten die noch gar kein Auto, das war 2006. Sie hatten es nur vor. Und auch BYD, die waren in diesem Wargame auch Thema. Allerdings mit einer bisschen anderen Ausrichtung. Man ignoriert das gerne und dieses Ignorieren sorgt dafür, dass man in Krisen kommt und deshalb spüren Menschen Zukunftsängste. Wir haben unsere Energiestrategie in Richtung der Regenerativen, ist absolut richtig. Aber wir haben doch das ein oder andere vielleicht falsch entschieden, weil wir plötzlich Angst vor Tsunamis bekommen haben in Deutschland. Hätte man vielleicht anders machen können. Jedenfalls, daher kommt Zukunftsangst. Weil andere sich schneller entwickelt haben und weil andere mehr Zukunftsfreude haben. Wenn man nicht nur Chinesen, aber jetzt mal stellvertretend Chinesen ansieht, sowohl in der Regierung als auch in den Unternehmen, als auch die Mitarbeitenden dort, dann wollen die alle nach vorne. Die wollen mehr. Die wollen mehr Bedeutung, sie wollen mehr Stolz, sie wollen mehr Innovation und natürlich auch mehr Wohlstand haben. Und diese Zukunftsfreude, die fehlt uns. Aus meiner Sicht ist das Einzige, was Zukunftsangst wirklich heilen kann, Zukunftsfreude. Und dazu kann ich mir zum einen anschauen, was passiert denn wirklich in der Welt. Also wenn ich höre, wenn ich lese, die Energiewende ist gescheitert, dann könnte ich zum Beispiel Studien mir anschauen von Ember oder was die Fraunhofer machen mit den Energy Charts. Da gibt es eine tolle Website. Und dann stelle ich fest, die wachsen ja exponentiell. China hat im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr Solarkapazität, alleine nur Solarkapazität aufgebaut, als die gesamten USA in ihrer gesamten Geschichte. Bauen die auch Kernkraftwerke aus? Ja, ungefähr ein Fünfzigstel der Kapazität von Solar. Ein Fünfzigstel der Leistung von Solar und ein 250stel der Kapazität. Und dann stelle ich fest, da gibt's ja richtig gute Nachrichten. Wir sind dabei, den Krebs zu besiegen. In vielleicht 10, 20 Jahren muss keiner mehr an Krebs sterben.
Das sogar aus Deutschland.
Ja, also insgesamt gibt's ja doch Gründe, dass man sieht, ja, die Welt könnte schon besser werden. Aber wir können nicht darauf warten, bis sich alles aufhält, damit wir Zukunftsfreude empfinden. Mhm. Wir haben nicht die Wahl, das zu tun, sondern wir müssen Zukunftsfreude begründete in uns wiederentdecken. In gewisser Weise sie uns auch uns selbst überzeugen, denn wir können unsere Kinder nicht mit Zukunftsangst in die Zukunft führen. Wir können ihnen, also jedenfalls ist das kein guter Weg. Natürlich kann man das tun. Aber ich glaube, man muss ihnen Freude auf ihre Zukunft vermitteln. Und wenn das übertragbar ist als Prinzip, dann darf ich auch meine Mitarbeitenden nicht mit Zukunftsangst in die Zukunft führen. Weil es eben lähmt. Weil es dafür sorgt, dass man sich gegen das Neue auch verteidigt. Am Ende einer Ära halten Menschen an dieser Ära fest, weil sie der neuen Ära noch nicht vertrauen, weil sie das noch nicht verstehen, weil sie das noch nicht sehen. In ganz vielen Feldern, ob jetzt nun in Energie oder in softwaredefinierten Fahrzeugen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass Autobahn jetzt weniger Maschinenbau ist und doch mehr Software ist. Das ist nicht vorstellbar, weil es für uns eben immer anders war. Und so sorgt man dafür, dass man die Firma in 2, 3, 4, 5 Jahren vor sich sieht, vor Augen hat, die nächste Ära des Unternehmens vor Augen hat und mit dem Team daran arbeitet, das zu verwirklichen. Mhm. Das erzeugt Zukunftsfreude. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen und alle sind happy, aber es ist der erste Ansatz und es ist die Voraussetzung dafür. Okay. So geht man damit um.
Genau, da schließt sich ja jetzt eigentlich der Kreis zu unserem Thema heute. Das finde ich ganz schön. Ich spreche ja nun auch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern und ich glaube, da fehlt so ein bisschen dieses 2 Jahre in die Zukunft gucken und sich sein Unternehmen mal positiv vorzustellen. Es ist eher dieses, es ist so viel Bürokratie und das macht mich alles fertig und eigentlich macht mir das, was ich hier tue, im Moment gar keinen Spaß, weil wenn dann noch der wirtschaftliche Erfolg ausbleibt, weil sich der Markt dreht, dann ist der Stresspegel und das Tagesgeschäft extrem anstrengend. So, ich glaube, das fällt auch mir teilweise auch schwer, dann da was Positives abzugewinnen. Aber dass man dann sich vielleicht einen Schritt zur Seite geht, so habe ich dich verstanden, und sagt, nee, trotzdem, wir malen jetzt einmal ein positives Bild in 2 Jahren. Ist das so gut zusammengefasst als Praxisanwendung? Oder wie komme ich raus aus diesem, die Bürokratie ist schuld und der Markt bricht ein und alles ist ganz schlimm, Zukunftsangst, und ich mache trotzdem eine positive Zukunftsvision?
Also das geht natürlich tiefer. Wir Menschen haben auch biochemisch verdrahtet, wenn man so will, eine Negativity-Bias. Das hat uns geholfen zu überleben. Wir haben immer mehr auf Gefahren geschaut als auf Chancen. Strategische Chancen gab es ja vor 15.000 Jahren, 12.000 Jahren, als wir sesshaft wurden, nicht wirklich. Es gab ja eher kleinere Chancen, aber immer lebensgefährliche Bedrohungen. Und deshalb klicken wir eher auf das Negative und schauen auch eher auf das Negative, weil die Mediengestalter und Content-Produzenten das wissen, formulieren sie Überschriften negativer, haben sie negativeren Spin in ihre Nachrichten, weil sie wissen, das wird einfach mehr gelesen. Und deshalb nehmen wir die Welt ja negativer wahr. Das ist vielleicht zuerst mal zu verstehen, dass das Bild, dass die Medienwirklichkeit zum Beispiel in Energie deutlich, deutlich negativer ist, gerade in Deutschland, als es der Wirklichkeit entspricht. Also da hilft auch ein bisschen Logik. Also wir importieren je nach Jahr 70, 80, 90 Milliarden fossile Energieträger. Aber wenn wir mal Strom im Ausland einkaufen, und zwar nicht, weil wir ihn nicht haben, sondern weil es billiger ist gerade in dem Moment, weil die Reserven hätten wir dafür, dann ist das katastrophal. Und der Einkauf, das sind dann wenige Milliarden, 3, 4, 5 vielleicht. Ja, ich habe nicht die Zahlen im Kopf, aber das ist ungefähr so die Relation. Und ich glaube, es ist schöner und sicherer, billigeren Strom, wirklich, wie gesagt, nur weil er billiger ist, von den Dänen einzukaufen. Und wir verkaufen denen ja auch, das Stromnetz ist europäisch und nicht deutsch. Also da hilft einfach einfaches Wissen, als dass wir Öl von Regimes auf dieser Welt kaufen, die, glaube ich, nicht ganz so freundlich sind wie die Dänen.
Zumindest im Moment.
Ja, ich traue den Dänen auch nicht zu, dass sie sich so entwickeln wie die anderen.
Nein, also es ist ja gut, wirklich auch zu sehen, ich muss selber raus aus dieser negativen News-Spirale, die mich von links und rechts, meistens über Social Media, aber auch bestimmte Zeitungen, egal, es ist immer sehr viel Aufregung da. Ein Politiker, haben wir ja letzte Woche auch thematisiert, sagt etwas und man kann irgendwie nachvollziehen, wenn man sich mal einen Schritt zurücklehnt, warum er das gesagt hat oder sie und aus welcher Situation, aber der Medienaufschrei ist schon da. Und man erwischt sich ja selber auch permanent darin, dass man so ein Thema am Küchentisch hat, wo man darüber redet. Und sich das bewusst zu machen, ist, glaube ich, wirklich auch für mich der erste Schritt. Meinen Kindern verbiete ich rigoros diese Social-Media-Geschichten. Deswegen habe ich auch das Gefühl, die haben noch irgendwie so eine Art echte Kindheit. Ja. Kommt natürlich nicht immer gut an. Trotzdem merke ich, dass sie sehr interessiert sind, dass die, glaube ich, nicht so die Zukunftsangst haben dadurch, wie du es eben gesagt hast, du musst ja bei den Kindern anfangen. Also die, wenn die auf den Baum klettern und runterfallen, brechen sich halt einen Arm. Das ist halt so. Wir stehen nicht immer dahinter. Ich beobachte aber diese ganze Aufregung in WhatsApp-Gruppen, wenn irgendwas in der Schule mal nicht richtig funktioniert hat.
Ja, also es hilft mit nicht sich andere Meinungen anzuschauen, wenn man jetzt nicht die Zeit investieren will, selbst investigativ unterwegs zu sein. Was denn unser Bundeskanzler meint, wenn er sagt, hocheffiziente Verbrenner?
Ja.
Weil im Vergleich zu einem Elektroantrieb ist es physikalisch unmöglich, einen Verbrennungsantrieb effizient zu nennen. Das kann gar nicht sein. Oder ähnliches, BMW wird jetzt gerade mit, ich glaube, 280 Millionen gefördert, Wasserstoffentwicklung für Fahrzeuge. Mhm. Das macht technisch, wirtschaftlich, ökologisch keinen Sinn. Mhm. Gar nicht. Also wenn, letztes Jahr wurden mehr Ferrari verkauft als Wasserstofffahrzeuge. Toyota verkauft seinen Mirai. Mirai heißt Zukunft in Japanisch. Für 20.000 Dollar und man kriegt einen Gutschein für 15.000 Dollar Wasserstoff dazu. Aber die Tankstellen werden reihenweise abgebaut. Der Chef von MAN sagt, also Lastwagen, Wasserstoff ist nicht lebensfähig, aber trotzdem, wir fördern Wasserstoffmobilität, weil wir einen begeisterten bayerischen, was ist er, Wirtschaftsminister, haben, der glaubt, dass Wasserstoff was mit Wasser zu tun hat und es muss doch irgendwie gut sein.
Okay, dann ich habe die Zwischentöne gut erkannt. Da habe ich noch einen Buchtipp vielleicht, auch für alle, die jetzt hier zuhören. Ich habe in den Herbstferien meiner Kinder, also so September, Oktober war das, glaube ich, ein Buch von dem Ezra Klein und Derek Thompson gelesen. Das heißt, der neue Wohlstand, was wir eine bessere Zukunft tun können. Das erinnert mich gerade, was du da gesagt hast, weil die spinnen so ein bisschen die Vision, dass uns ja Technologie vielleicht doch retten kann und wie man mit Entsalzungsanlagen aus dem Meer Wasser in die Regionen bringen kann, die im Moment ausgetrocknet sind, und rechnet dann auch einmal vor, dass ja regenerative Energie in der Tat in den roten Staaten, die von den Republikanern dominiert werden, doch ganz stark im Ausbau sind, obwohl die ja eigentlich immer die waren, bis darauf, dass Präsident Trump ja sogar fast fertiggestellte Windkraftparks offshore aufgrund der nationalen Sicherheit abschalten lassen will, wo alle sagen, naja gut, für eure KI-Datenzentren werdet ihr vermutlich eher mehr Strom brauchen als weniger. Und du hast eben der Dänemark auch nicht umsonst gesagt, wo beziehen die denn ihren Strom?
Ja, ich meine, man wundert sich ja auch, wie es die Grünen geschafft haben, die Chinesen so hinzuführen, dass sie regenerative Energien massiv ausbauen. Also ist natürlich jetzt ironisch gemeint, da gibt es keine Grünen. Die machen das nicht, weil sie grüne Ideologen sind.
Nein, das sind rein knallharte wirtschaftliche Aspekte. Und ich sage ja mal, wenn ich hier durch meine Nachbarschaft gehe, so viel Photovoltaik wird noch nie zugebaut, als der Ukraine-Krieg da war und Gas teuer war, brauchte keiner mehr eine Förderung. Ja. Da wurde fast jeder Preis gezahlt. Also selber habe ich mir damals auch ein Angebot eingeholt. Da bin ich fast hinten. Ich kann ja rechnen. Ja, für mich wurde gesagt, das ist nicht wirtschaftlich. Zwei Jahre später war das aber so günstig, dass ich gesagt habe, da auf jeden Fall. Und von daher bin ich dem auch sehr positiv gegenüber.
Ja, also wenn man sich einen Zaun ums Grundstück macht, dann kann es sehr wirtschaftlich sein, die Zaunelemente aus Photovoltaikmodulen zu machen.
Okay, wieder was gelernt. Das Projekt habe ich jetzt noch nicht. So, mal so zum Ende der Folge. Ich schließe ja immer mit den drei Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt die Folge gehört haben und zum Business Wargaming vielleicht durchführen wollen. Was wäre so zusammenfassend vielleicht deine drei Dinge, die du als Tipp rausgeben würdest?
Dann ist man ja schon so weit, dass man Lust darauf hat, dass man den Nutzen erkannt hat. Das ist schon mal gut. Wenn man sich mal das nächste Treffen des erweiterten Führungskreises schlicht mal Zeit nimmt und sich vorstellt, Es käme jetzt ein neuer Wettbewerber, der ist entstanden durch die Fusion zweier bestehender Wettbewerber und durch eine enorme Finanzspritze und eine neue Führung, die bekannt ist für ihre disruptive Aggressivität. Mhm. Was könnten die tun, um uns die Kunden oder die Aufträge wegzunehmen? Wie könnten die das machen? Das reicht schon. Wenn danach tatsächlich nichts passiert und man nicht automatisch darauf kommt, okay, was würde das bedeuten? Wie schnell wären unsere Aufträge weg? Welche Aufträge wären als erstes weg? Vielleicht gerade diejenigen, die uns in der Rentabilität besonders helfen, weil ne, man greift sich halt als Angreifer erstmal die Dinge raus, die besonders rentabel sind. Man beißt sich praktisch die rentablen Stücke raus und die besonders gesunden Stücke raus. Und das dann automatisch folgt, was können wir tun, falls das tatsächlich passiert, uns dagegen zu immunisieren? Wie können wir uns dagegen, Achtung, impfen? Wie können wir vielleicht diesen Angriff selbst irgendwie als Anregung nutzen? Das sind die drei Schritte, die ich da vorschlage. Und für eine ganz einfache Durchführung, um einfach nur mal in dieses Denken zu kommen, weil idealerweise braucht man dafür ja kein Projekt, sondern denkt immer so, reichen irgendwie diese 2 Stunden, um das einmal zu machen. Dann hat man vermutlich Lust, das auch mal gründlicher und richtiger zu machen.
Ja, ich habe jetzt schon richtig Lust, selber in das Game mit einzusteigen. Also von daher vielen Dank für die Schritte. Also nehmt das als Appell, macht das mal alleine, oder wenn ihr alleine nicht weiterkommt oder es nicht alleine machen wollt, weil es vielleicht auch viel Arbeit ist und die Erfahrung von Pero und seinem Team dort sicherlich total hilfreich ist, dann wendet dich an ihn. Und ja, das ist dann praktisch das Outro. Wie erreicht man dich eigentlich? Und vielleicht hast du auch noch eine Buchempfehlung für uns. Meine Frau hat wohl schon 1-2 Bücher von dir gelesen und hat gesagt, die lesen sich ganz fluffig. Das war Originalzitat. Also okay. Von daher, ja, gerne auch noch ein Buchtipp. Muss aber auch nicht der eigene sein.
Also ich freue mich über diese Aussage, weil ich glaube, meine ersten Bücher waren anstrengender. Das jüngste heißt Bright Future Business, das zukunftssichere Unternehmen, oder genauer die 8 Eigenschaften zukunftssicherer Unternehmen. Mhm. Da gebe ich 50, 60 Beispiele, auch ein durchgehendes Beispiel für zukunftssichere Unternehmen und wie sie sich in diesen 8 Eigenschaften verbessert haben. Idealerweise wird man Mitglied kostenfrei meiner Community Bright Future Leaders. Das sind Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte, die verstanden haben, dass man ein Team hin zu einem anziehenden, überzeugenden Zukunftsbild führen muss, ohne Naivität. Da liefern wir immer wieder kostenfreie Online-Vorträge, Materialien, Videos, die es erstmal draußen nicht zu sehen gibt. Mhm. Warum machen wir das? Weil wir unsere Arbeit gerne tun und weil es sicher auch den einen oder anderen anregt, dann mit uns mal zu arbeiten. Ich habe einen deutschen und einen englischen YouTube-Kanal, den kann man sich anschauen. Da kommt manches davon dann etwas später. Und ansonsten ist unsere E-Mail-Adresse, unsere Webadresse futuremanagementgroup.com. Die Wargaming-Seite ist business-wargame.com.
Super. Und an der Stelle wieder, ich werde alles in den Shownotes hinterlegen, was Pero mir dann noch schickt im Nachgang. Und dann könnt ihr dort, wenn ihr jetzt nicht im Auto sitzt oder nicht so schnell mitschreiben konntet, dort draufklicken und kommt direkt zu ihm. Pero, es hat mich super gefreut. Also es war erstmal ein Thema, was ich selber super spannend finde. Von daher fand ich es ganz toll, dass du sofort Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob wir das machen können. Und auch praktisch fast so ein bisschen als Appell zu verstehen, dass wir uns bewusst machen sollen, dass es Zukunftsängste gibt, dass die biochemischer Natur sind, einem großen Teil, und wir es aber selber in der Hand haben, uns und auch unseren Kindern ein positives Zukunftsbild zu geben. Und ja, von daher, ich glaube, das ist fast schon so eine Folge, die so richtig gut ans Jahresende passt, wo man ja auch ein bisschen besinnlicher ist und mal in sich kehrt und gute Vorsätze fürs neue Jahr fasst. Also vielen Dank.
Danke dir.
Mach's gut. Tschüss.